Berliner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.
So, hallo und herzlich willkommen zum Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie. Ich bin Judith Pamme und ich freue mich hier im Podcast mit spannenden Gästen über das Thema Klimaschutz zu sprechen. In dieser Folge geht es um die Grünflächen bei uns in Köln und um die Wasserversorgung. Und deswegen sind wir auch heute zu dritt hier. Ich habe zwei Gäste. Das ist einmal Herr Dr. Joachim Bauer, stellvertretender Leiter des Amts für Landschaftspflege und Grünflächen der Stadt Köln. Jetzt muss ich Luft holen. Mhm. Und Dr. Carsten Schmidt, Hauptabteilungsleiter Wasserproduktion bei der Rheinenergie. Herzlich willkommen.
Hallo, Frau Pamme.
So, Herr Dr. Bauer, ich würde mit Ihnen anfangen. Und zwar, vielleicht können Sie mal so kurz und knapp in 2, 3 Sätzen erzählen, worum kümmert sich das Grünflächenamt der Stadt Köln? Also wofür sind Sie zuständig? Was machen Sie in Ihrem Job?
Ja, also Frau Pamme, das ist relativ einfach zu sagen, um alles, was grün ist in Köln und was städtisch ist. Also das fängt an beim ganz normalen Straßenbaum, geht über die Grün- und Parkanlagen, die wir haben, geht über das Straßenbegleitgrün bis hin zu den Waldflächen, die wir haben. Wir haben sehr viel Waldflächen in Köln. Die Kleingärten sind unser Thema, der Botanische Garten, der Rheinpark und solche Sachen alles. Ja? Also alles, was öffentlich grün ist, bis hin zu den Naturschutzgebieten, die auch noch im Besitz der Stadt Köln sind, da kümmern wir uns drum.
Dann müssten die sich eigentlich auch um meine Pflanzen zu Hause kümmern. Ich habe keinen Daumen dafür.
Ja, der Zusatz war städtisch.
Städte, schade. Also Sie sind für die ganzen Grünflächen im Stadtgebiet zuständig. Wir haben ja auch den riesigen Grüngürtel zum Beispiel.
Mehrere, zwei Grüngürtel.
Zwei Grüngürtel, äußerer, innerer. Welche Bedeutung haben denn die Grünflächen bei uns in der Stadt auch für das Klima, für diese Stadt?
Ja, eine enorme Bedeutung. Das kann man gar nicht anders sehen. Wir leben hier in einer Millionenstadt, die hochverdichtet ist, Innenstadt und aber auch die Vororte und immer dichter wird vor allen Dingen. Wir leben in einer Kesselsituation in der Rheinischen Bucht und da sind Grünflächen enorm wichtig. Sie retten die Welt nicht, das muss man ganz klar sagen. Wir sind auch abhängig von regionalen und überregionalen Windaustauschverhältnissen und so weiter. Aber man merkt es besonders in den Sommermonaten, wenn wir austauscharme Situationen haben, dass natürlich die Grünflächen und dann je größer die Grünflächen auch sind, natürlich ihr eigenes Mikroklima haben. Mhm. Ja? Und das merkt man sehr deutlich. Sie haben einen Baum in einem Innenhof, Sie merken direkt, dass Sie über die Transpiration eine wesentlich auch kühlere Situation haben. Und dann nehmen Sie sich mal den inneren Grüngürtel vor oder den äußeren Grüngürtel, deren Transpiration oder die Transpiration der Vegetation trägt wesentlich dazu bei, dass die Temperaturen gesenkt werden. Merkt okay. Man auch, wenn man im Sommer in der Stadt im Biergarten war oder Bier getrunken hat, fährt durch den Grüngürtel, dann ist es direkt kühler. Das merkt man sofort.
Ja, total. Ja?
So, und wenn Sie dann noch ein Grünsystem haben, was zu einem System, also vernetzt ist, ja, dann können die Austauschvorgänge natürlich viel besser vonstatten gehen. Ja, dann gibt es auch Bahnen, wo die frische Luft eben weiterziehen kann. Ja, und das ist der Vorteil in Köln.
Ist der Klimawandel nicht so der größte Gegner für Sie und stellt Sie vor ganz neue Herausforderungen? Weil wenn man jetzt mal die letzten Sommer guckt, und auch dieser Sommer war extrem heiß, dass es super schwierig einfach wird, alles zu versorgen?
Es ist beides. Es ist auf der einen Seite ist es eine große Chance, ja, weil die Bedeutung der freien grünen Flächen natürlich enorm an Bedeutung zunimmt. Ja, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich extrem auch davon betroffen, ja, weil diese langen Trockenphasen, die wir jetzt in den letzten 3 Jahren erlebt haben, da ist unsere Vegetation nicht drauf angepasst. Ja, oder nur in bestimmten Teilen auch angepasst, weil wir arbeiten in der Regel mit den hier heimischen Gehölzen. So, und unsere heimischen Gehölze kennen im Prinzip nur ein gemäßigtes Klima, wo es im Sommer auch mal ausgiebig regnet. So, wenn das nicht mehr der Fall ist, ja, dann haben wir ein großes Problem, dann werden uns große Teile der heimischen Gehölze ausfallen. Und das erleben wir gerade
auch. Okay, und was passiert dann, um dem entgegenzuwirken? Also man kann die ja jetzt nicht umstellen, sage ich mal. Also müssen Sie dann neue Sachen anpflanzen, die dem hier irgendwie gewappnet sind?
Ja, und das ist die Herausforderung, ja, nämlich die Anpassung an den Klimawandel. Okay. Ja, wir müssen uns anpassen, wir müssen schauen, wo geht die Reise hin. Und das wissen wir, es wird wärmer und trockener. Also wenn wir in Zukunft in der Innenstadt noch Bäume haben wollen, dann müssen wir uns Bäume suchen, die damit zurechtkommen.
Palmen.
Ja, ist die erste Idee. Aber der begrenzende Faktor in unseren Breiten ist immer noch der Frost.
Ja? Ah ja, okay.
Es kann immer noch im Frühjahr 1, 2, 3, 4, 5 Tage geben, wo es minus 15 Grad gibt und dann ist die Palme weg. So, und das nützt mir natürlich gar nichts. Sondern deswegen geht unser Blick eigentlich eher in die mediterranen Gebiete. Ja, da, wo wir sowieso schon ich sag mal, trockene und heiße Sommer haben. Und die Pflanzen, die da gut wachsen, die werden es bei uns auch gut aushalten, wenn sie den Frost überstehen.
Sie haben es eben schon angesprochen, Köln ist ja auch stark bebaut, sage ich mal. Jetzt ist nicht mehr so viel Platz. Wenn jetzt die Kölnerinnen und Kölner sich mehr Grün wünschen würden, noch einen Park, könnte man einen neuen Park einfach aus dem Boden stampfen? Oder würden Sie sagen, wir sind so wirklich an der Kapazitätsgrenze?
Nein. Das ist auch unser Ziel und da arbeiten wir seit über 100 Jahren dran, seitdem Adenauer und Schumacher letztendlich die Idee des Grünsystems geboren haben, arbeiten wir daran, das stetig weiter fortzusetzen. Natürlich versuchen wir, neue Grünanlagen zu schaffen, wobei das nicht immer eine Parkanlage sein muss. Manchmal geht es auch nur darum, Bereiche freizuhalten, ja, und sagen, hier soll jetzt gar nicht bebaut werden und dann kommt jetzt eine Wiese hin und drei Bäume, gar nicht so mehr im Sinne von Spielplatz, sondern Bereiche freizuhalten. Mhm. So, das ist wichtig. Und wir müssen natürlich versuchen, dass wir in den hochverdichteten Bereichen neue Grünflächen schaffen oder Grün insgesamt. So, das ist natürlich möglich, wenn Sie eine Konversion haben. Nehmen Sie mal den Bereich Parkstadt Süd. Die Großmarkthalle-Funktion geht weg. Es kommt Wohnbebauung hin, aber auch neues Grün.
Okay.
Ja, der innere Grüngürtel wird verlängert. Gehen Sie in den Mülheimer Süden und so weiter, die ganzen Industriebrachen gehen weg und es entstehen neue Wohngebiete mit Grünanlagen.
Okay, also Sie sorgen dafür, dass es immer auch noch Grün dann gibt.
Soweit das eben möglich ist, werden wir daran weiterarbeiten.
Okay, jetzt kommt es ja trotzdem zu Situationen, die sehr emotional auch bei uns in der Stadt dann diskutiert werden, wenn zum Beispiel für irgendein Bauprojekt Bäume gefällt werden. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 3 Jahre oder so, die Nord-Süd-Fahrt, da haben wir auch damals von Radio Köln drüber berichtet, da wurden ja Bäume gefällt und ich glaube, dann haben sich da auch Aktivisten, da hat sich einer im Baum irgendwie da festgekettet. Wie gehen Sie mit Kritik um, wenn Sie sagen, okay, einerseits, wir sorgen dafür, dass es grün ist und dass es wichtig ist und andererseits werden dann irgendwie Bäume gefällt?
Ja. Also wir als Grünflächenamt müssen regelmäßig Bäume fällen, aber vor allen Dingen aus Gründen der Verkehrssicherheit. Ja, wenn ein Baum morsch ist, umfallen könnte, Personen schädigen, dann müssen wir den wegnehmen. Auch das führt schon zu Diskussionen. Mhm. Da müssen wir natürlich fachlich argumentieren und sagen, hier, der Baum hat das und das Problem und deswegen geht es nicht. Wenn wir das machen, dann ist die Resonanz in der Regel verständnisvoll. Die anderen Dinge, die Sie genannt haben, sind häufig auch politische Prozesse. Ja? So, die Entscheidung, dass die Nord-Süd-Stadtbahn gebaut wird, trifft nicht das Grünflächenamt und in der Folge dann, dass die Bäume wegkommen, sondern das ist ein politischer Beschluss. Ja? So, und der wird beschlossen, die Stadtbahn wird gebaut und die Folge ist halt, ich kann nicht im Bestand bauen, ne? So, und dann müssen die Bäume weg.
Okay.
Also das muss eine Gesellschaft dann ausdiskutieren.
Ja, aber Sie verstehen dann natürlich wahrscheinlich, also Sie verstehen die Kritik, oder? Natürlich. Dass Leute sich dann Sorgen machen und sagen, diese Bäume, die stehen da jetzt schon seit weiß ich nicht wie vielen 100 Jahren.
Aber das ist Aufgabe der hiesigen Ratspolitik oder der Bezirkspolitik, nämlich abzuwägen. Mhm. Ja? Hier eine Entscheidung zu treffen, wollen wir den Baumbestand halten oder wollen wir uns in Richtung attraktiven und effizienten öffentlichen Nahverkehr entwickeln.
Ja.
Ja? So, die Abwägung trifft die Politik.
Okay. Ne,
das kann jetzt nicht das Grünflächenamt machen. Aber, und das sind die gesetzlichen Vorgaben ja auch, wir müssen immer untersuchen, hier findet ein Eingriff in Natur und Landschaft statt, können wir den woanders ausgleichen? Und das passiert auch immer. Natürlich ist der junge Baum kein Ausgleich für den alten Baum, das ist klar. Aber der junge Baum kann dann auch mal alt werden und so weiter alles. Aber der Ausgleich ist in der Regel immer damit verbunden.
Ich habe gelesen, also jetzt, wenn wir schon mal beim Thema Bäume sind, es gibt Baumkontrolleure.
Ja, natürlich.
Das wusste ich nicht. Was macht denn ein Baumkontrolleur? Der hat dann bestimmte Bäume, die der sich immer anguckt und deswegen geht oder wie?
Das sind mittlerweile hochqualifizierte Mitarbeiter, die wir haben. Wir haben etwa 30 Mitarbeiter, die ausschließlich nur Bäume kontrollieren. Ich sagte schon, wir haben sehr viele Bäume, ne? Also alleine nur 80.000 Straßenbäume, 4.000 Hektar Wald, 2.800 Hektar Grünfläche, das sind riesige Dimensionen mit Tausenden von Bäumen. So, und wir sind verpflichtet als Grundstückseigentümer eine Verkehrssicherheit herzustellen. Das heißt, wenn ein Besucher in einer Parkanlage unter einem Baum hergeht, dann muss er sicher sein, dass ihm kein Ast auf den Kopf fällt und der Baum nicht umfällt auf ihn. So, und damit das passiert, haben wir Baumkontrolleure.
Und die sind jeden Tag unterwegs?
Die sind jeden Tag unterwegs, okay. Die haben ihre bestimmte Baumanzahl, ihr Revier und die kontrollieren die Bäume wie ein Hausarzt.
Ja.
Ja, ich sage ganz bewusst Hausarzt und nicht Spezialist, sondern die schauen sich den Baum an, die können mit ihrem Blick direkt erkennen, ob der Baum ein Problem hat oder nicht, ob er gesund ist oder ob er ein Fäulnis hat oder so weiter. Das kann man direkt erkennen. Der Baum spricht genauso wie ein menschlicher Körper. Man merkt das dann. Und ein bisschen Zeit ist natürlich verzögert, aber die Funktion haben die Baumkontrolleure wie ein Hausarzt zu sagen, ich sehe direkt, du hast Schnupfen, du hast Fieber, du musst jetzt behandelt werden.
Laufen aber nicht im Kittel rum.
Nein, das nicht. Aber
erkenne ich einen Baumkontrolleur? Ist der, hat er eine Uniform an, sage ich mal?
Nee, hat er nicht, aber sie können, das sind Menschen, die sich an den Baum stellen und den Baum von unten bis oben anschauen.
Okay, ich achte da mal drauf.
Das macht kein Normalbürger. Nee.
Da werde ich demnächst mal drauf achten. Bei mir zum Beispiel um die Ecke ist der Stadtgarten und auch der Grüngürtel. Also ich habe keinen Balkon und keine Terrasse, keinen Garten. Deswegen ist das im Sommer so mein Zufluchtsort. Wo sind Sie gern privat unterwegs?
Also genau da. Ich wohne auf der anderen Seite des Grüngürtels.
Wir haben uns noch nicht gesehen.
Nein.
Also Sie sind auch gern im Grüngürtel
absolut,
unterwegs.
Absolut. Okay. Absolut. Der Grüngürtel, Lindenthaler Kanal, Stadtwald.
Das ist ein Traum, ne?
Das sind die Klassiker, ja.
Jetzt gibt es ja auch ganz viele Kölnerinnen und Kölner, die sich engagieren wollen, dass es so grün bleibt bei uns in der Stadt, was ja super schön ist, dass da so viele was für tun wollen. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich sage, okay, ich möchte, dass die Bäume überleben zum Beispiel, auch wenn die Sommer immer trockener werden?
Ja, also wir machen schon seit Jahren, und das finde ich auch, glaube ich, sehr erfolgreich, ein Patenschaftsmodelle. Das kann der einzelne Baum vor der Haustür sein, direkt bei Ihnen vor der Haustür, wo Sie sagen, da will ich mich drum kümmern. Ja, ich gucke, dass das sauber bleibt, dass der Baum vielleicht unterpflanzt werden mit ein paar Blumen oder was weiß ich. Und wenn es trocken ist, dass ich den Baum gieße. So, das kann aber auch sein, dass Sie sagen, eine Initiative gründen, wie Stadtgarten ist zum Beispiel so eine. Da gibt es einen ganzen Verein, der kümmert sich nur um den Stadtgarten. Ja, auch sowas gibt es. Ne? Oder Gruppen, die dann sagen, ich pflege die Rosenbeete, weil die Stadt kann es nicht mehr. Also dieses Modell der Patenschaften ist sehr vielfältig und bietet natürlich dem Bürger und der Bürgerin natürlich die Möglichkeit, sich zu engagieren und direkt vor der eigenen Haustür zu engagieren. Wir haben jetzt in den Sommermonaten das ausgeweitet, und da kommt die Rheinenergie dann auch mit ins Spiel, weil die Rheinenergie uns sehr unterstützt hat, indem sie nämlich Standrohre zur Verfügung gestellt haben, die wir an Initiativen weitergeben konnten. Und diese Initiativen konnten dann mit den Standrohren aus dem öffentlichen Netz Wasser entnehmen und die Bäume in ihrem Viertel, in ihrem Quartier gießen.
Empfehlen, ja. Herr Dr. Schmidt, da sind wir auch schon bei Ihnen. Die Standrohre zum einen, und was ich auch total interessant fand, dass Sie ja von der Rheinenergie auch Wassersäcke bereitgestellt haben. Und ich dachte natürlich, man nimmt einen Wassersack, man kippt den über den Baum aus, den man da betreut. Aber da habe ich eben schon mit Herrn Dr. Bauer vorab gesprochen, das ist nicht so. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, man stellt den an den Baum.
Genau, das sind im Prinzip Säcke, die man so um den Baum rumlegt.
Ja.
Ja, die haben so ein Volumen von 60 Litern, manchmal glaube ich 80 Litern. Und man ist immer, dass das dann hält, das ist letztendlich ein Reißverschluss, den man so hochzieht wie bei einer Jacke. Und dann steht der um diesen Baum rum. Er schädigt auch nicht die Rinde, weil da noch genügend Abstand ist.
Okay.
Ja, und dann können im Prinzip die Menschen diese Säcke dann oben über so eine kleine Öffnung füllen. Ja, und dann ergießen sich diese 60 Liter Wasser da in den Sack. Und unten am Sack sind kleine Löcher, und über die kleinen Löcher wird dann sukzessive das Wasser, was in diesem Sack sich befindet, dann ganz gezielt sozusagen an die Wurzel geführt. Ja, diese jungen, das ist insbesondere für junge Bäume. Die jungen Bäume haben halt den Nachteil, dass die Wurzel noch nicht bis unten sozusagen in die dann nicht mehr trockenen Zonen reichen. Ja, die sind besonders gefährdet. Deswegen ist der Fokus da auf den jungen Bäumen. Und ja, da hilft das, dass das so langsam nachsickert. Ja, ich meine, Sie können das auch in den Bewässerungssystemen zu Hause kaufen. Das ist ja diese Mikrodrip-Bewässerung, das ist im Prinzip das Gleiche. Ja, also langsam stetiger Tropfen ist dann besser, als wenn man da einen dicken Schlauch oben drauf hält und das Wasser dann oberflächig abfließt. Ja, ja und genau, das haben wir verteilt, die Stadt Köln im Übrigen auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Säcke, aber hunderte.
1200 haben wir.
Hunderte von Säcken. Und wenn man durch die Stadt fährt, sieht man das dann durchaus häufiger mal. Und die Leute, wir haben das selbst bei uns im Wohngebiet etabliert, die sind dann noch sehr engagiert. Und die Bäume, ja, da waren nicht für alle Bäume Säcke da, aber die, wo die Säcke standen, sah man auch, dass sie deutlich in der Krone besser aussahen als die, wo keine Säcke standen.
Denen ging es besser, ja. Genau. Jetzt brauchen die Bäume bei uns in der Stadt Wasser. Wir haben Unmengen von Bäumen, haben Sie eben schon gesagt, Dr. Bauer. Jetzt leben hier aber auch nicht nur Bäume, sondern auch noch so knapp über 1 Million Menschen bei uns in Köln, die auch Wasser brauchen. Also ist in Köln immer genügend Wasser für alle da? Kann man das einfach so sagen?
Da würde ich jetzt erstmal ja sagen. Ja, aktuell ist das so. Wir haben,
weil man hat ja schon mal in Städten erlebt, dass gesagt wird, oh, jetzt heißer Sommer, bitte achtet mal alle auf euren Wasserverbrauch irgendwie. Mhm. Das war hier in der Stadt ja noch nie, wurde das gesagt, oder?
Genau, das ist immer eine sehr lokale Frage. Ja, wie sind die Wasserressourcen, die zur Verfügung stehen, da lokal platziert. Ja, wir haben hier eigentlich kein Mengenproblem. Wir haben einen sehr ergiebigen Grundwasserleiter. Ja, das ist also ein großer Grundwasserspeicher hier im Stadtgebiet von ungefähr 900 Millionen Kubikmetern. Und jetzt mal als Größenordnung, wir geben im Prinzip im Jahr ungefähr 80 Millionen Kubikmeter Trinkwasser ab.
Okay.
Ja, also da ist dann, ein gewisser Sicherheitspuffer da. Und was man halt auch immer wissen muss, ist, dass die Grundwasserneubildung sozusagen, also das, was dann diesen Grundwasserspeicher dann sukzessive auffüllt, das findet in der Regel nie im Sommer statt, sondern immer im Winterhalbjahr. Also so sprich von Oktober bis April. Mhm. Ja, das ist die entscheidende Frage. Ist in dieser Zeit genügend Regen da, um den Speicher wieder aufzufüllen?
Ah, okay. Also sind so trockene Sommer gar nicht so tragisch?
Genau.
Sondern, okay.
Im Prinzip, ist auch in nicht trockenen Sommern letztendlich keine Grundwasserneubildung da.
Ja, okay.
Ja, insofern ist es immer für uns viel entscheidender, was passiert in dem Winterhalbjahr.
Okay, Oktober bis Ostern kann man sich ja merken, die Winterreifenregel ist mir gerade eingefallen. Ja.
Sozusagen.
Jetzt singen die Blackfish ja zum Beispiel auch über das Wasser in Köln, dass das so gut ist. Ist das Trinkwasser hier wirklich? Also ich habe das auch öfters, dass Freundinnen aus anderen Städten kommen und sagen, kann man bei euch das Leitungswasser gut trinken? Und ich sage dann so, ja klar kannst du das trinken. Also ist es wirklich eine gute Qualität? Steht Köln da vielleicht auch besser da als andere Städte?
Ja, also ich würde sagen, Trinkwasser ist was sich als Trinkwasser deklariert, ist immer gut, würde ich sagen, in Deutschland. Es gibt da eigentlich, das wird intensiv untersucht und Trinkwasser kann man überall trinken in Deutschland. Da hätte ich nirgendwo Sorge. Ja. Auch im europäischen Ausland wird es meistens sicherlich gut sein, weil wir eine europäische Gesetzgebung haben, die im Prinzip auf das deutsche Nationalgesetz übersetzt wurde. Und da sehe ich keine Probleme. Aber wir haben hier in Köln sicherlich auch wirklich gute Voraussetzungen. Ja, wir haben einen sehr ergiebigen Grundwasserleiter. Das heißt, wir können überwiegend Grundwasser fördern. Ja, das was lange durch unsere Kies- und Sandschichten gefiltert wird und dabei gereinigt wird. Und wir haben wirklich den Vorteil, und das haben andere vielleicht nicht, dass wir schon quasi in dem Moment, wo wir das Wasser in den Brunnen gewinnen, schon quasi fast Trinkwasserqualität haben. Das heißt, wir müssen im Wasserwerk nicht mehr viel dazu tun, dass es noch besser wird. Das wird dann sozusagen nur noch ein bisschen verfeinert.
Ja.
Ja, aber wir können behaupten, dass wir ein naturnahes Trinkwasser verteilen, also was jetzt nicht irgendwie noch mit chemischen Desinfektionsmitteln versetzt werden muss oder irgendwie anders chemisch aufbereitet wird.
Okay,
also,
ja.
Wir kommen weitestgehend ohne Chemikalieneinsatz aus.
Weil ich nämlich fragen wollte, was Sie als Rheinenergie so machen, um die Qualität einfach so gut zu sein. Ich dachte, da werden jetzt tausende Prozesse irgendwie mit dran beteiligt, aber es hört sich
Hört sich erstmal einfach an. Ja. Manche glauben, Trinkwasser ist langweilig. Dieser Tage mit Corona und so fragen dann doch schon mal mehrere Leute nach, was das da so alles bedarf, um vernünftiges Trinkwasser zu machen. Und es ist in der Tat viel komplexer, als man glaubt. Ja. Und dass das Wasser so gut jetzt an den Brunnen ankommt, was ich eben gesagt habe, da sind also extreme Anstrengungen schon notwendig. Unsere Brunnen liegen eigentlich alle im Kölner Stadtgebiet, also in einem dicht durchsiedelten urbanen Raum. Das ist also schon mal komplexer, als wenn ich es irgendwo im Bergischen Land hätte, wo drumherum nichts ist.
Ja. Ja.
Also wir müssen schon darauf achten, dass uns die Menschen und Industrie- und Gewerbebetriebe, die hier so angesiedelt sind, nicht irgendwie die Ressource versauen, auf Deutsch gesagt, ja, dass sie letztendlich die Qualität negativ beeinträchtigen wenn einer einen Ölkanister auskippt oder irgendwelche Produktionsanlagen von Industrien hochgehen oder so. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die Ressource gefährden. Und damit wir das gut im Blick haben, untersuchen wir unser Wasser schon, bevor es überhaupt die Brunnen, also analytisch im Labor, bevor es unsere Brunnen erreicht, in sogenannten Vorfeldmessstellen, ringweise um die Wasserwerke sortiert. Und dadurch wissen wir eigentlich schon immer, das Wasser, was in 2 Jahren sozusagen in den Brunnen ankommt, kennen wir schon die Qualität heute. Ja, und wenn dann irgendwo Probleme entstehen, dann können wir da entsprechend gleich Abhilfemaßnahmen einleiten, Sanierungsbrunnen vor Ort oder wie auch immer, und können auf die Weise die ganze Sache sicherstellen. Das ist das eine, also Stichwort Gewässerschutz.
Ja.
Ja, da sind wirklich viele Leute unterwegs, die hier ständig, also so wie bei Herrn Bauer, jetzt die Leute in die Bäume gucken, gucken die Menschen bei uns in die Landschaft und gucken, ob da irgendwo was
auf
passiert,
dem Wasser
ja, ob da irgendwas an der Oberfläche passiert, was das Wasser gefährden könnte. Ja. Und dann haben wir aber natürlich trotzdem noch den Wasserwerksbetrieb, ja, und der muss sich ja nicht nur um die Qualität kümmern, sondern er muss sich halt auch darum kümmern, dass genügend Wasser zu einem vernünftigen Druck an zu den Menschen geliefert wird. Ja, wir haben ein Verteilnetz, was intakt sein muss, dass das letztendlich dann auch beim Kunden ankommt. Ja, und diese ganzen Dinge müssen dann halt auch über eine laboranalytische Qualitätskontrolle begleitet sein. Und das passiert alles jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ja. 365 Tage im Jahr.
Damit auch immer Wasser rauskommt, wenn wir den Hahn zu Hause aufmachen. Jetzt ist dieser ganze Prozess, den Sie auch gerade beschrieben haben, noch nicht klimaneutral, sondern das steht ja für 2025 an. Das haben Sie sich ja als Ziel gesetzt. Bis 2025 will die Rheinenergie ihre Kunden klimaneutral mit Wasser versorgen. 5 Jahre, wie sind jetzt Ihre Schritte? Also wie soll das ablaufen? Und was bedeutet, dass das dann klimaneutral ist?
Ja, ich sag mal, wir als Wassersparte sind ja schon seit jeher sehr, sehr nachhaltig unterwegs, weil wir einfach sehr viel, ich sag mal, Aufwand in Umweltschutz und Gewässerschutz stecken. Und dann lag das Ziel, dass wir jetzt im Prinzip auch unsere Wasserversorgung noch nachhaltiger aufstellen wollen und dahingehend eben klimaneutral auch sehr nahe. Und dazu haben wir, ich sag mal, schon seit Jahren eigentlich ein System, wo wir versuchen, unsere Energieeffizienz zu verbessern. Ich meine, man muss sich da nichts vormachen. Also das Wasser, was wir sozusagen in den Haushalten dann am Ende nutzen und gebrauchen, das muss ja erstmal aus dem Boden, so aus 15 Meter bis 20 Meter Tiefe hochgepumpt werden, ja, und muss dann letztendlich auch mit Druck durch die Leitungen in den Straßen transportiert werden, damit es dann letztendlich auch hohe, ja, ich sag mal, höhere Etagen in Hochhäusern beispielsweise noch mit einem vernünftigen Druck erreicht. Das müssen wir tun und dabei geht natürlich eine ganze Menge Energie drauf. Ja, das ist, gerade die Pumpen sind wirklich dann auch in Anführungszeichen doch sehr stromintensiv. Und da haben wir gesagt, die einfachste Variante ist natürlich, diesen Strom, den wir in den Anlagen und im Betrieb nutzen, den, ich sag mal, auf Ökostrom zu switchen.
Ja.
Ja, also sprich Grünstrom an der Stelle einfach zu nutzen. Ja, das ist der eine Part. Wir haben aber auch natürlich immer noch fossile Energieträger brauchen, weil wir haben unsere Wasserwerke mit Notstromaggregaten, die auf Dieselbasis, das ist das Sicherste, was man in diesem Bereich haben kann, ja, auf Dieselbasis betrieben werden. Dort haben wir, die müssen auch immer regelmäßig mal laufen, damit sie es im Notfall auch tun. Diese fossilen Energieträger, die werden wir dann über CO2-Zertifikate in der Bilanz klimaneutral stellen. Wir werden aber auch, das ist ja sozusagen einfach alles, ja, aber wir werden auch unsere Wasserwerke mit PV-Anlagen ausrüsten.
Photovoltaik,
also mit Photovoltaikanlagen. Und wir werden Aufforstungsprogramme starten.
Okay.
Und dann sind wir wieder bei den Bäumen.
Da sind wir wieder bei den Bäumen. Und da sind wir bei einem Projekt, das betrifft Sie beide,
ja?
Das Waldlabor. Das ist in Junkersdorf. Ich bin nur mal dran vorbeigefahren. Was genau ist das Waldlabor und wie arbeiten jetzt Stadt und Rheinenergie da zusammen?
Also dieses Waldlabor ist genau aus der Thematik entstanden, die wir jetzt hier so abgegriffen haben. Letztendlich haben wir uns vor 12 Jahren gefragt, wie sieht der Wald der Zukunft in Köln aus? Mit welchen Bäumen müssen wir da arbeiten? Und was kann der Wald uns neben dem CO2-Bindung und Sauerstoffproduktion noch mehr bieten?
Ja.
So, dann haben wir uns mit Experten zusammengesetzt, haben dann diese Fläche in Junkersdorf in der Nähe des Decksteiner Weihers rausgesucht, an der Bachumer Straße, und haben dann verschiedene Fragen gestellt. Wie sieht der Wald ästhetisch aus? Und haben gesagt, das müssen wir mal ausprobieren. Haben eine Anpflanzung gemacht mit unterschiedlichen Baumarten und so weiter alles. Wir haben aber auch gefragt, mit welchen Baumarten wollen wir denn in Zukunft arbeiten, wenn es immer trockener wird? Auch im Wald natürlich, ne? Nicht nur in der Stadt. So, dann haben wir eine ganze Reihe an Bäumen angepflanzt, haben die auch jetzt nach 10 Jahren dann mal getestet, wie haben die sich Bäume entwickelt. Und da stellen wir fest, die sind ganz klasse gewachsen, die haben die letzten 3 Sommer wunderbar überstanden und so weiter, kommen also gut damit zurecht. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, und hier kommt die Rheinenergie ins Spiel, was kann man denn mit Holz noch alles machen? Ja, also Sie können natürlich ein Brett draus machen, Sie können natürlich auch einen Holzscheit draus machen und dann im Ofen verbrennen.
Ja.
Es gibt aber auch eine Methode, die vielleicht auch nachhaltig ist, nämlich eine Kurzumtriebsplantage.
Mhm.
Es gibt bestimmte Baumarten, die sehr schnell wachsen, wie Pappelweide, aber auch der Blauglockenbaum. Und wenn Sie diese Baumarten alle 2 bis 3 Jahre oberirdisch die ganze Biomasse entnehmen, ja, also und bodenbündig abschneiden, die ganze Biomasse entnehmen, die dann für energetische Zwecke, da müssen Sie gleich was zu sagen, verwendet, dann habe ich einen Rohstoff, den ich verfeuern oder Energie gewinnen kann. und der Baum bleibt bestehen und wächst im nächsten Jahr wieder raus.
Ah, ja? Okay.
Das sind Baumarten, die regenerieren sich.
Der verkümmert nicht, sondern der
ganz
macht
genau.
weiter. Okay.
Ganz genau. Und zwar sehr kräftig. Der schießt dann wirklich meterlange Triebe. Und nach 2-3 Jahren hat er wieder dieselbe Biomasse erreicht, also in sehr kurzer Zeit. Das nehmen sie wieder weg und der Prozess geht von vorne los.
Ja. Und Sie nutzen das dann?
Genau, wir können das dann in unseren Energiegewinnungsanlagen entsprechend einsetzen und daraus Energie
gewinnen. Okay, und Sie gucken sich die Bäume an, wie die jetzt zum Beispiel die 3 letzten Sommer vertragen. Und wenn jetzt einer gut abschneidet, sage ich mal, dann wird der auch in die nähere Auswahl genommen, in Köln gepflanzt zu werden.
Genau, okay. das ist ja das Übel. Wenn wir Neuanpflanzungen machen, vielleicht ist das dann ein Thema auch für die Rheinenergie, die ja ein Aufforstungsprogramm jetzt machen will, wahrscheinlich dann auch in Köln, gehe ich mal von aus.
Und im Bergischen Land.
Und im Bergischen Land. Dass man dann sagt, okay, dann nehme ich auch diese Baumarten, weil ich weiß, das ist ein nachhaltiger Wald, der dann entstehen wird, der dann, zumindest wenn es noch trockener und wärmer wird, gut wachsen kann.
Okay. Ja, da arbeiten Sie dann eng zusammen, damit Sie dann auch gucken, was Sie mit diesem Aufforstungsprogramm, was Sie da genau...
Genau, das ist... Ja, wenn man was aufforstet, sollte das schon so im Sinne eines Zukunftswaldes dann heute auch gemacht werden. Das wäre ja sonst Quatsch. Ja. Und ja, da gibt es dann so verschiedene Gehölze, die man dann da mischen kann. Und genau, das werden wir auch dann sicherlich durch gewisse Projekte dann von Gutachtern oder auch Universitäten begleiten lassen, um dann auch, ich sag mal, für andere da einen Kenntniszugewinn zu haben. Mhm. Ja.
Wenn wir jetzt mal abschließend ein paar Jahre in die Zukunft gucken, das Thema Klimaschutz wird uns ja immer weiter begleiten. Wenn Sie irgendwie sich was wünschen könnten für Ihr, zum Beispiel fürs Grünflächenamt, Herr Dr. Bauer, oder Sie von der Rheinenergie, was würden Sie sich wünschen?
Naja gut, ich meine, ich würde es mir wünschen, das wird aber nicht, oder ich meine, stelle eher fest, wir werden ein großes Problem haben, das wir auch nicht wegwünschen können. Wahrscheinlich geht das alles viel zu schnell. Ja, der ganze Klimawandel und was wir damit zu tun haben. Das haben wir jetzt die letzten 3 Jahre gemerkt. In einer so schnellen Abfolge wie diesmal haben wir das noch nie gehabt. Es gab immer mal heiße Sommer, aber nicht hintereinander. Wenn wir den nochmal als 4., 5. haben, dann werden wir ein richtiges Problem haben und dann bricht uns das weg. Also etwas mehr Zeit, um sich anzupassen, wäre wünschenswert.
Okay. Und wenn es nicht mehr Zeit gibt, dann... Müssen alle einen Zahn zulegen?
Ja, dann müssen wir auch mit den Konsequenzen rechnen und dann müssen wir die auch gut kommunizieren. Ja? Also der Bürger, die Bürgerin muss auch einsehen, das geht nicht anders. Ja? Ja. Ich kann zum Beispiel das Thema alte Bäume, ich kann keinen alten Baum so lange wässern, dass er dann für die nächste Hitzeperiode noch überlebt. Wenn er dann stirbt er eben. Das muss ich dann auch akzeptieren.
Okay. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Herr Dr. Schmidt...
Ja, also ich sag mal, es ist sicherlich ein Problem, was die Lösung dann erschwert, ist, dass Klimaschutz natürlich generell ein globales Thema ist und dass es deswegen natürlich schwierig ist, da, ich sag mal, gut steuernd eingreifen zu können, jetzt hier so aus dem großen oder kleinen Köln, je nachdem, wie man dann die Perspektive hat. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Menschen ich mal dahin kriegen, dass sie einfach die Zusammenhänge besser verstehen, ja? Dass sie einfach wissen, was sind die Dinge, die wir jetzt tun müssen, ja? um da schnell und konsequent voranzukommen. Ja? Und wenn ich an unser Unternehmen denke, ist natürlich mein Wunsch, dass wir das mit der Energiewende hinkriegen, und zwar mit erneuerbaren Energien, ja, mit Energieeffizienz und mit Wasserstoff. Ja, das ist sicherlich das, was vorangehen muss und wo man sehen kann, wo man dann auch schnell Akzente hinkriegt. Fürs Wasser speziell wünsche ich mir, dass die Menschen das Wasser einfach als solches dann zukünftig dann immer mehr wertschätzen, ja, und auch wissen, wie sie damit letztendlich bei den neuen Herausforderungen dann geschickt umgehen. Ja, da sind auch viele Dinge, die man da einspielen kann. Ja, das eine ist, dass man natürlich persönlich auch im Gewässerschutz aktiv sein kann. Ja, das fängt an, dass ich mein Auto eben in der Waschanlage wasche und nicht in der Einfahrt, dass ich Streusalz nicht verwende, dafür Sand, ja, und dass ich bei den Pflanzenschutzmitteln im Garten da eher was Natürliches mache und vielleicht das Unkraut mal mit der Hand jäte und nicht immer mit der chemischen Keule komme. Auch Zigarettenstummel gehören nicht in den Wald geschnippt, weil dann letztendlich die Giftstoffe rausgespült werden. Also, ja, das ist sicherlich ein Aspekt. Und letztendlich kann über Trinkwasser auch jeder Bürger und jede Bürgerin in Köln einen ganz erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, weil Unser Trinkwasser wird hier regional in Köln gewonnen. Ja, es steht im Prinzip zu Hause in der Leitung. Also wirklich preiswert. Ja, es ist letztendlich 5 Liter, kosten 1 Cent. Ja, nochmal so als. Ja. Und es ist sehr praktisch, man muss ja nur den Hahn aufdrehen, ja, dass die Leute mehr das Trinkwasser wirklich auch als zum Trinken nutzen und nicht nur zum Duschen und zum Toilettengang und zum Garten bewässern, sondern dass es wirklich auch trinken. Darüber kommt dann auch die Wertschätzung, denke ich, zunehmend. Und am Ende leisten sie wirklich dann einen enormen Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben das mal ausgerechnet. Ich sag mal, wenn sie Wasser im Handel kaufen, ja, dann gibt's da, dann wird das irgendwo an, also ich sag mal, nicht regional gewonnen, sondern irgendwo anders. Ja, dann muss es nach Köln transportiert werden.
Dann ist es in Plastikflaschen vielleicht.
Dann ist es in Plastikflaschen, die werden recycelt, oder sie müssen im Mehrwegsystem gespült werden. Und diese ganzen Lieferketten und was da alles dranhängt, das kostet natürlich auch alles Energie. Und am Ende ist das so, dass wenn die, ja, ich sag mal, die Ökobilanz ist bei Trinkwasser fast ein Faktor 1000 besser als beim Wasser aus dem Handel. Und für ganz Köln würde das, wenn jeder Kölner sozusagen auf Trinkwasser umspringt, dann würden das ungefähr 40.000 Tonnen CO2 sein, die darüber eingespart werden können.
Also Köln, ja. Trinkt mehr Trinkwasser. Ich bedanke mich, es hat mir total viel Spaß gemacht, Herr Dr. Bauer, Herr Dr. Schmidt. Dankeschön, dass wir da so offen drüber sprechen konnten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, dann natürlich auch wieder mit einem spannenden Gast.
Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.